Sie ist eine der zuverlässigsten Sommerbotinnen, die wir haben. Die Rauchschwalbe. Kaum taucht sie über den Wiesen auf, wissen wir, bald ist Freibadsaison. Sie ist uns näher als viele andere Vögel. Sie baut ihr Nest direkt an unseren Häusern, in Ställen, in Scheunen oder auch in Gartenhäusern. Aber die Rauchschwalbe hat mir noch etwas ganz anderes beigebracht. Durch sie habe ich gelernt, was Vogelzug wirklich bedeutet. Wie das kam und warum Rauchschwalben so cool sind, das schauen wir uns heute zusammen an. Los geht's! Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Ich erinnere mich noch genau an meinen Vogelzug-Aha-Moment. An dem Moment, in dem ich wirklich gecheckt, verstanden, gefühlt habe, was Vogelzug bedeutet. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich war damals zum ersten Mal in Botswana. Es war im November, Start der Regenzeit. Ich machte eine Flussfahrt auf so einem zweistöckigen Boot. Und an diesem Boot waren die ganze Zeit irgendwelche Vögel unterwegs. Die saßen dann auch mal so auf dieser Zwischenreling, flogen von da aus wieder ab, kamen wieder, fuhren ein Stück mit dem Boot mit und flatterten wieder los. Das fand ich natürlich super spannend. Ich habe von denen ein Foto gemacht und mir das genauer angeguckt und dachte so, die sehen so ähnlich aus wie unsere Rauchschwalben. Und im ersten Moment war ich so, cool, eine afrikanische Rauchschwalbenversion, eine neue Art für meine Liste. Und im zweiten Moment habe ich dann verstanden, das ist nicht eine afrikanische Verwandte unserer Rauchschwalbe, das ist unsere Rauchschwalbe, die Rauchschwalbe, unsere, ihre, unser aller Rauchschwalbe, dieselbe Art, die bei uns im Frühling und im Sommer brütet und die ich dann im November im südlichen Afrika getroffen habe. Kurz war ich damals ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Es war also keine neue Art auf meiner Liste. Aber dieser kurze Dämpfer kippte sofort in totale Begeisterung, weil bei mir dann der Groschen richtig gefallen ist. Das waren nämlich nicht nur irgendwelche Rauchschwalben, das waren dieselben Individuen, die bei uns gebrütet haben und die dann einmal quer über die Alpen, übers Mittelmeer, über die Sahara bis ins südliche Afrika geflogen sind, um da den Winter zu verbringen. Also einmal quer über zwei Kontinente und einen Ozean hinweg, nur um da auf diesem Boot mit uns zu chillen. Und im Frühling würden sie wieder zurückfliegen, hoch zu uns in den Norden und dann im Herbst wieder zurück nach Afrika, zweimal im Jahr hin und her. Und das war der Moment, in dem der Vogelzug für mich von einem abstrakten Fakt in irgendeinem Biobuch zu was wurde, das ich wirklich verstanden, gefühlt habe. Später habe ich die Rauchschwalbe dann auch nochmal sehr überraschend wieder getroffen an einem ganz anderen Ort, nämlich in Vietnam. Ich war da in Hue unterwegs und da fiel mir abends so ein Schalennest an einem Haus auf. Ich bin dann also natürlich stehen geblieben und habe gewartet, welcher Vogel da angeflogen kommt. Und es war tatsächlich eine Rauchschwalbe. Das war in dem Fall dann aber nicht unsere Population, unsere Rauchschwalben, sondern die Art. Ich war ja tausende Kilometer weiter östlich, in einem völlig anderen Teil der Welt. Aber da machen die genau das, was sie auch bei uns machen. Nester an Häuser kleben, brüten, ihren Nachwuchs aufziehen. Und da war ich komplett geflasht davon, wie riesig das Verbreitungsgebiet von dieser Art eigentlich ist. Und ich habe dann auch mal endlich ordentlich nachgeschaut. Und dabei habe ich dann auch festgestellt, dass ich sie sogar in Nord- und Südamerika treffen könnte, denn da kommen die auch vor. Rauchschwalben sind also echte Kosmopolitinnen. Sie brüten in fast ganz Europa, im Nordwesten von Afrika, in den gemäßigten Breiten Asiens und in Nordamerika. Sie brüten bis hoch zum Polarkreis und bis in Lagen von etwa 1000 Metern. Und das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer für einen Vogel, der gerade mal so 20 Gramm wiegt. Unsere europäischen Rauchschwalben verbringen den Winter in Mittel- und Südafrika. Der bekannteste Schlafplatz liegt im Südosten von Nigeria. Dort übernachten bis zu 1,5 Millionen Rauchschwalben gemeinsam im Elefantengras. 1,5 Millionen an einem Ort. Und dann stell dir das jetzt mal kurz akustisch vor. Die asiatischen Rauchschwalbenpopulationen überwintern in Indien und im Iran. Und die nordamerikanischen, grob gesagt, in Südamerika. Jede Population hat also ihre eigenen Zugrouten, ihre eigenen Winterquartiere, aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Sommer im Norden, Winter im Süden und dazwischen eine Reise, über die wir Menschen nur staunen können. Der Wegzug beginnt bei uns ab Mitte September und zieht sich bis Mitte Oktober. Zurück kommen sie dann so Ende März bis Mitte Mai. Schwalben fliegen dabei nie alleine. Sie sind immer im Trupps unterwegs und sie fliegen nie nachts, sondern nur tagsüber. Insgesamt gibt es geschätzt so 1,1 Milliarden Rauchschwalben weltweit. Damit gehört die Rauchschwalbe zu einer der häufigsten Vogelarten, die es gibt. Kunststück, wenn man so ein großes Verbreitungsgebiet hat. Aber hey, das will ich auf keinen Fall kleinreden, denn das zeigt ja, wie mega cool und gut angepasst die Rauchschwalbe ist. Okay, ich bin hier gerade schon mitten in dieses Verbreitungsgebiet Kaninchenloch gefallen. Wir gehen jetzt erst nochmal einen Schritt zurück zu den Basics. Woran erkennst du denn jetzt so eine Rauchschwalbe, egal wo auf der Welt du sie triffst? Also, wie sieht so eine Rauchschwalbe eigentlich aus? Naja, halt so schwalbenmäßig, würde ich sagen. Sie ist schlank, sie hat einen sehr charakteristischen, tief gegabelten, langen Schwanz. Sie hat so klassische Schwanzspieße. Und die können zwischen 2 bis 7 Zentimeter lang werden. Insgesamt ist die Rauchschwalbe so ungefähr 20 Zentimeter lang. Ihr Rücken glänzt metallisch blau-schwarz. Die Unterseite ist cremeweiß. Und dann hat sie noch so Kastanienbraun an Stirn, Kinn und Kehle. Das wird von einem schwarzen Band umrahmt. Das ist dann sowas wie ihr Markenzeichen quasi. Wenn sie ihren Schwanz aufspreizt, dann siehst du außerdem auch so weiße Flecken auf den äußeren Steuerfedern. Die sehen im Flug wirklich schick aus. Sie ist überhaupt eine ziemlich fixe Fliegerin und ist viel schneller und auch tiefer unterwegs als ihre Verwandte, die Mehlschwalbe. Sie jagt den Großteil ihrer Beute in einer Höhe von 7 bis 8 Metern. Das ist ungefähr 3., 4. Stock. Wenn die beiden Arten also zusammen jagen, dann findest du die Rauchschwalbe eher im unteren Luftraum, die Mehlschwalbe eher darüber. Und ich finde, das passt auch irgendwie zur Rauchschwalbe, denn sie bleibt ja offenbar ganz gerne in unserer Nähe. Rauchschwalben brüten oft ganz nah um uns. Sie bauen offene, schalenförmige Nester aus kleinen Lehmklümpchen und Stroh und beppen die an einen Mauervorsprung oder Balken, an Wohnhäuser, Trafohäuser, Gartenhäuser, an Brücken und natürlich auch in Ställe, Scheunen und auch mal in Zelte oder Jurten. Der Naturforscher Alfred Brehm hat sie mal die innere Hausschwalbe genannt. Im Gegensatz zur Mehlschwalbe, die außen am Haus nistet und die er deswegen die äußere Hausschwalbe genannt hat. Die Rauchschwalbe ist also standardmäßig bei uns eingezogen. Inzwischen haben wir ihr aber auch viele Einflugmöglichkeiten verbaut. Und deshalb brütet sie inzwischen immer häufiger auch außen an den Gebäuden. In ihre Nester legt das Weibchen 2 bis 3 Mal im Jahr 4 bis 5 weiße, braunrot gefleckte Eier. Und was ich total nett finde, die älteren Geschwister aus der ersten Brut, die helfen oft mit, die zweite oder dritte Brut durchzufüttern. Weil die Rauchschwalbe uns so nah ist, taucht sie natürlich auch immer mal wieder in unserer Kultur auf. In Bauernregeln, Liedern, Gedichten. In der Ukraine gibt es sogar ein sehr bekanntes Weihnachtslied, in der die Schwalbe vorkommt. Was eine Schwalbe mit Weihnachten zu tun hat, das habe ich ausführlich im Audio-Adventskalender ja schon mal erzählt. Deshalb lass uns jetzt lieber erstmal bei den Sommerthemen bleiben. Du kennst bestimmt auch das Sprichwort: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und das stimmt natürlich auch. Der Ursprung davon ist aber auch schon richtig alt und geht auf eine Fabel des griechischen Dichters Aesop zurück. Aristoteles hat sich später auch nochmal darauf bezogen. Wir reden hier also über ungefähr eine Zeit von 300 vor Christus. In dieser Fabel verprasst ein junger Mann sein ganzes Vermögen und verkauft am Ende sogar noch seinen Mantel, weil er die erste Heimkehr der Schwalbe sieht und überzeugt ist, der Frühling, beziehungsweise bei uns eben der Sommer, der sei jetzt schon da. Tja, und dann musste er nochmal ganz schön dolle frieren. Vorschnelle Schlüsse aus irgendeinem Vogel zu ziehen, scheint also offenbar keine neue Erfindung zu sein und kann dazu führen, dass einem ordentlich kalt wird. Kleiner Funfact am Rande nochmal dazu. In Deutschland, Schweden und England kündigt die Rückkehr der Schwalben sprichwörtlich den Sommer an. In Frankreich und Italien dagegen den Frühling. Und das macht ja auch total Sinn, denn weiter südlich sind sie auch mit ihren Jahreszeiten ein bisschen fixer, wenn die Schwalben zurückkommen. Aber dank der Klimakatastrophe dürfen wir uns hier oben im Norden vielleicht auch langsamer mit den Sprichwörtern umstellen. Ich habe mir den Unterschied zwischen Rauch- und Mehlschwalbe am Anfang immer so gemerkt. Die Rauchschwalbe, das ist die mit der verbrannten Brust. Also braune Brust, Feuer, Rauch, Rauchschwalbe. Inzwischen weiß ich, dass ihr Name aber eigentlich daher kommt, dass sie früher oft durch diese Öffnung im Giebel ein- und ausgeflogen ist, durch die auch der Rauch der offenen Feuerstellen abgezogen ist. Sie ist also mit oder durch den Rauch geflogen. Andere deutsche Namen für sie sind auch Hausschwalbe oder Gabelschwalbe. Das macht beides ja auch total viel Sinn. Im Englischen heißt sie Barn Swallow und auf Schwedisch heißt sie Lady Swallow. Beides heißt Scheunenschwalbe. Und auch das stimmt ja natürlich. Sie nistet gerne in Scheunen. Und genau daher kommt der Name. Auf Französisch heißt sie Hirondelle rustique, also rustikale Schwalbe. Und das erinnert auch sehr stark an ihren lateinischen Namen, Hirundo rustica. Rustica bedeutet so viel wie ländlich, bäuerlich und in Frankreich vielleicht also auch mal rustikal. Auf Französisch wurde sie früher auch Hirondelle de Cheminée genannt, Kaminschwalbe. Und das hat natürlich dieselbe Ursprungsgeschichte wie bei unserer Rauchschwalbe. Und auch auf Polnisch heißt sie Rauchschwalbe. Ringsum trägt sie also ihre Nähe zu uns Menschen deutlich in ihrem Namen. In Vietnam, da wo ich sie auch getroffen habe, wird dieses Muster allerdings gebrochen. Da heißt sie ganz klassisch Weißbauchschwalbe. Auf Setswana, der Amtssprache in Botswana, heißt sie auch Scheunenschwalbe, genau wie in der zweiten Amtssprache in Botswana, und das ist Englisch. So schön diese ganze Zugvogelromantik ist und so munter diese Sommervögel bei uns auch fliegen mögen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es der Rauchschwalbe gar nicht mal so furchtbar gut geht. In Deutschland wird ihr Bestand im Moment auf so eine halbe bis eine Million Brutpaare geschätzt. Sie steht allerdings auf der Vorwarnliste. Es geht ihr zwar noch nicht dramatisch schlecht, aber der Trend geht eindeutig nach unten und liegt bei -7%. Europaweit sieht es sogar deutlich schlechter aus. Seit den 1970er Jahren ist der Brutbestand der Rauchschwalbe in Europa um 26% geschrumpft. Die Gründe dafür sind vermutlich genau die, die es auch bei vielen anderen Arten sind. Rauchschwalben ernähren sich von Insekten. Und deshalb nimmt das dramatische Insektensterben, das vermutlich durch Pestizideinsatz und unsere ständige Aufräumwut verstärkt wird, ihr immer mehr die Nahrungsgrundlage. Dazu kommt noch der Verlust von Nistplätzen. Moderne Ställe und Scheunen werden inzwischen häufig komplett geschlossen gebaut. Das ist natürlich für die Landwirtschaft viel praktischer und auch oft eine hygienische Frage. Aber dann kommt die Rauchschwalbe eben nicht mehr an ihre traditionellen Nistplätze ran. Und auch in den anderen menschlichen Siedlungsräumen sieht es nicht viel besser aus. Viele Menschen fühlen sich gestört durch ihre Stimme und den angeblichen Dreck, den sie machen. Und deshalb ist auch die illegale Zerstörung von Nestern nach wie vor ein Problem. Dazu kommt noch, dass es immer weniger echte Schlamm- bzw. Lehmpfützen gibt. Und die braucht die Rauchschwalbe ja für ihren Nestbau. Sie muss dann auf irgendwelche anderen Materialien zurückgreifen und deshalb werden ihre Nester immer instabiler und sie stürzen inklusive des Nachwuchs auch immer mal wieder ab. Wenn du also die Rauchschwalben in deiner Umgebung unterstützen willst, dann könntest du ihnen Kunstnester bereitstellen. Du könntest für Lehmpfützen bei dir im Garten sorgen und unter ihren Nestern kleine Bretter anbringen. Die schützen einmal uns Menschen vor dem Dreck, der darunter fällt, und sie schützen auch die Nester davor, in die Tiefe zu fallen. Als Zugvogel lauern unterwegs aber noch ein paar zusätzliche Gefahren auf sie. Vor 2 Jahren gab es mal so eine ganz krasse Schlechtwetterperiode im September. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran. Da sind nämlich tausende Rauchschwalben und Mehlschwalben in Süddeutschland gestrandet. Und das kommt immer mal wieder vor. 1974 gab es auch so einen plötzlichen Wintereinbruch. Und der hat zehntausende Rauch- und Mehlschwalben auf dem Zug überrascht. Vogelfans haben damals in Deutschland mehr als 1 Million Vögel eingesammelt und per Auto, Bahn und Flugzeug in wärmere Gebiete geflogen. Das war eine krasse Aktion. Und die zeigt total schön, wie viel Zuneigung unseren Mitbewohnerinnen von uns Menschen entgegengebracht wird. Bei dieser großen Wahl zum Vogel des Jahres, die es 2021 in Deutschland gab, bei der alle Menschen aus allen heimischen Arten abstimmen durften, landete sie sogar auf Platz 2 hinter dem Rotkehlchen. Auch anderswo ist die Rauchschwalbe beliebt. In Estland ist sie sogar der offizielle Nationalvogel. 2023 hat sie sogar eine eigene Gedenkmünze bekommen, nämlich auf einer der 2-Euro-Münzen aus Estland ist inzwischen eine Rauchschwalbe drauf. Vielleicht bekommst du so eine ja mal in die Finger. Auch in Österreich war die Rauchschwalbe mal Nationalvogel, allerdings nur von 1962 bis 1964. Danach wurde sie ganz klammheimlich wieder fallen gelassen. Das finde ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Aber immerhin war sie 1979 dann Vogel des Jahres in Deutschland und 2000 in der Schweiz. So ganz vergessen wurde sie also nicht. Als Nationalvogel von Estland konnte die Rauchschwalbe bei der VWM, also der Vogelweltmeisterschaft, meiner Alternative für die Männerfußball-WM, nicht mit antreten, weil Estland nicht qualifiziert war. Sie hat in der VWM stattdessen für Kroatien gespielt. Der eigentliche Nationalvogel Kroatiens ist zwar die Nachtigall, aber die war schon für ein anderes Team im Einsatz. Und da die Rauchschwalbe 2021 von den Bewohnenden Kroatiens zum Vogel des Jahres gewählt wurde, ist das ja quasi sowas wie ein Nationalvogel. Ich fand es übrigens mega, wie viele von euch die VWM gefeiert haben und auch mitgespielt haben. Die Idee dahinter ist, dass wir uns, statt uns bei der Männerfußball-WM zu langweilen und denen dabei zuzugucken, wie sie rotzen, pöbeln, sich auf dem Rasen wälzen oder sich ihre Leibchen vom Körper reißen, wer war da nochmal das emotionale Geschlecht? Also, dass wir uns stattdessen lieber mit spannenderen Themen beschäftigen. Den Nationalvögeln der jeweiligen Länder nämlich. Im Finale der VWM 2026 stehen jetzt also der Iberienadler und der Rostöpfer. Und das Rotkehlchen spielt gegen den gallischen Hahn um Platz 3. Und ich finde, das sind alles weltmeisterliche Vogelarten, die den Titel komplett verdient haben. Es war so toll zu sehen, dass ich wirklich die ganze WM bzw. VWM lang Nachrichten von euch dazu bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du von solchen Aktionen und Ideen von mir demnächst auch mitbekommen möchtest, dann melde dich doch zu meinem Newsletter an. Dann bekommst du einmal in der Woche Post von mir mit Neuigkeiten, Gedanken und Geschichten aus der Wunderwelt der Vögel. Den Link dafür findest du in den Shownotes und unter vogelguckerin.de/newsletter. Da kannst du dich eintragen und bekommst ab nächsten Freitag schon Post von mir. Der Beginn einer wunderbaren Brieffreundschaft. Hier hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.